Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Diese Internationalisierung ist für uns auch Teil eines Widerstandes gegen die AfD und versucht auch die Autonomie eines kulturellen Raums zu behaupten.
Internationalisierung als politisches Statement verstand. Matthias Lilienthal war das, der neue Chef der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Heute hat er sein Programm vorgestellt und was da zu erwarten ist, das erfahren Sie gleich. Gedanken aus dem Gefängnis. Heute ist in Frankreich das neue Buch von Boualem Sansal erschienen, in dem er aus seiner Haft in Algerien erzählt. Und wir schauen nach Wien. Dort ist an der Kammeroper die letzte Premiere über die Bühne gegangen und wir möchten wissen, was das auch über die Kulturpolitik in der österreichischen Hauptstadt erzählt. Schwimmen und Pommes essen, das geht demnächst direkt vor der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Eine Idee des künftigen Chefs des Theaters, dessen Programm mit großer Spannung erwartet worden war. Matthias Lilienthal, der schon mal Dramaturg an der Volksbühne war, das Hebbel am Ufer und die Münchner Kammerspiele geleitet hat. Er hat jetzt das Ruder übernommen. Sein Vorgänger René Polesch war ja vor 2 Jahren ganz überraschend gestorben. Heute hat also Matthias Lilienthal der Presse erklärt, was er ab der nächsten Spielzeit so vorhat, und unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt hat sich das natürlich nicht entgehen lassen. Susanne, ich habe gehört, ein 25-Meter-Becken ohne Ausweispflicht mitten in der Hauptstadt will Matthias Lilienthal da aufstellen. Das klingt für mich, ich gehe ja so gern schwimmen, wie du weißt, ganz toll, aber warum will er das denn unbedingt vor sein Theater stellen?
Naja, weil Matthias Lilienthal, wie wir wissen, ja jemand ist, der sich gerne mit seinem Theater in die Stadt öffnet und die Stadtgesellschaft reinholt und eben die nicht typischen Theatergänger ansprechen will. Dazu ist übrigens Matthias Lilienthal ja auch ein leidenschaftlicher Schwimmer. Ich treffe den auch regelmäßig im Schwimmbad. Und weil er damit auch Kritik üben will. Wir hören mal, wie er das heute selber gesagt hat.
Die Volksbühne versteht unter theatralischen Events, auch wenn 2 Leute sich nass spritzen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Protest gegen den Verfall der Infrastruktur, der in Berlin ja deutlich zu empfinden ist, bei S-Bahnen, bei U-Bahnen, bei Schulen, bei Universitäten, bei Freibädern, bei Hallenbädern. Und uns freut es sehr, dass wir den Freibadmangel für 2 Monate ein klein bisschen relativieren.
Okay, es gibt natürlich auch noch einen pragmatischen Grund. Im großen Haus wird dann noch an der Bühnentechnik irgendwie gebaut. Deswegen geht es dann mit dem Theater erst später los.
Aber sehr schön, dass er gleich mal mit so einer Breitseite gegen die Stadt gestartet wird. Was hat er denn so vor dann im Haus? Also wann geht es überhaupt los mit dem Theater auf der Bühne?
Ja, im Oktober. Und zwar nicht nur im Haus, sondern in den Häusern. Weil das Tolle ist ja auch, dass es eine neue Spielstätte gibt, den Prater. Die ist natürlich eigentlich eine alte Spielstätte. Die hat schon vor der Volksbühne als Bühne hergehalten. Aber es hat 14 Jahre gedauert, bis sie renoviert war. Die steht jetzt wieder zur Verfügung und da geht's los mit einer Produktion von Anta-Helena Recke im Oktober. Die wird sich da einen Roman vornehmen, in dem es um ein Paar geht, das in das Berlin der Nullerjahre kommt und versucht, so ein Instagrammable Leben zu leben. Das ist nach dem Roman Perfection von Vincenzo Latronico, der, glaube ich, auch mal für den Booker-Preis nominiert war. Und dann wird es im großen Haus losgehen mit einer Produktion von Rimini Protokoll. Da werden dann einzelne Gruppen durch das ganze Gebäude geführt. Das Thema ist am 1. Oktober, so kurz vorm Tag der Einheit, der Mauerfall aus internationaler Sicht.
Also der Prater soll wiederbelebt werden. Da denke ich natürlich sofort an René Polesch, der ja da auch lange Jahre Leiter des Praters war. Der ist ja, wie gesagt, vor 2 Jahren gestorben. Seine Arbeiten sind ja auch ikonisch und sind immer ausverkauft. Die laufen ja noch. Wie soll das denn eigentlich bewahrt werden? Oder ist Schluss jetzt mit Polesch Theater in der Volksbühne?
Nee, alles läuft weiter. Also alle Polesch-Inszenierungen, die jetzt gelaufen sind in der letzten Zeit, auch nach dem Tod von René Polesch, die wird es weitergeben. Auch die Neuproduktion, die danach entstanden sind nach seinem Tod, Schnittchenkauf, aber auch die Fabian-Hinrichs-Abende wird es weitergeben. Auch der Abend von Kurtwin Ajoub, Weiße Witwe, der sehr erfolgreich war, wird weiter gezeigt. Von ihr wird es dann auch, das ist eine kurdisch-österreichische Filmemacherin, von ihr wird es auch eine neue Produktion geben. Also da für alle, die jetzt Abschiedsschmerzen schon verspürt haben, kann man sagen, nee, es läuft alles weiter, das ist wunderbar. Es wird sich halt mischen mit dem Neuen, was ans Haus kommt.
Jetzt ist ja die Volksbühne Volksbühne auch deshalb so ein berühmtes Theater, weil da so großartige Schauspieler im Ensemble sind. Was wird denn aus denen? Also wer bleibt, wer geht? Wie muss man sich das vorstellen?
Na, so ein großes, richtig großes Ensemble hat man da ja jetzt in den letzten Jahren ja auch nicht mehr wirklich gesehen. Das waren so die paar bekannten Großdarsteller der Volksbühne. Katrin Angerer, Martin Wuttke, Sophie Reuss, Sir Henry. Die werden alle bleiben. Es wird auch Rosa Lembeck bleiben. Neu kommen dann SchauspielerInnen dazu, die man alle aus den Münchner Kammerspielen kennt, oder die meisten zumindest. Julia Riedler, die gerade beim Theatertreffen geglänzt hat als Fräulein Else, Großfantje Kohlhoff, Benjamin Rajapur, Damien Rapgetz kommt, der übrigens auch Schwimmmeister ist und jetzt vielleicht dann auch mal beim Schwimmbad aufpasst und die Aufsicht übernimmt. Insgesamt werden es 12 feste Darsteller sein im Ensemble und es werden so 12 bis 20 feste Freie sein. Das hat natürlich damit zu tun, es gibt ja dieses Artistic Board, das ist ja die von den Kapverden stammende Marlene Montera-Fretasch und die österreichische Choreografin Florentina Holzinger, die arbeiten ja immer mit eigenen Ensembles, so dass es also praktisch eine Mischung geben wird aus einer kleinen festen Gruppe und den Ensemble, die mit den einzelnen Regisseurinnen oder Choreografinnen arbeiten.
Und wie schätzt du das jetzt ein, was da startet? Wird das ein gutes Programm?
Es klingt erstmal sehr interessant, weil es viele Regisseurinnen sind, die ich sehr mag und deren Produktion ich sehr schätze, also wie Christopher Rüpping oder so oder Leonie Böhm. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Man muss wahrscheinlich, so wie immer bei solchen Neustarts, und die Welt hat sich ja verändert, seit Lilienthal mit denen in München gearbeitet hat, man muss natürlich immer ein bisschen Raum geben. Das hat Matthias Lilienthal heute auf seine unnachahmliche Weise so gesagt.
Wir werden hoffentlich ein paar Sachen geregelt kriegen. Wir werden auch ein paar Sachen gegen die Wand fahren. Aber ich finde, dass subventionierte Theater dazu da sind, was auszuprobieren. Und wir suchen einen neuen Ansatz. Und neue Ansätze werden immer wieder sich auch schwer tun.
Ja, und neue Ansätze werden zum Beispiel auch seine Zusammenarbeit mit Korrektiv, was das Schauspiel Köln ja gerade schon macht. Da wird es Kooperationen geben. Das wird erst in der nächsten Spielzeit beginnen. Da wird es eine Reihe geben zu investigativem Journalismus. Und es wird wahrscheinlich auch nochmal einen größeren Fokus. Jetzt ist ja der Fokus auf japanische Künstler oder eben portugiesisch-brasilianische. Es wird dann nochmal eine Neuausrichtung geben, wahrscheinlich auch Richtung Nahost. Da hatte er ja schon, Matthias Lilienthal, mit seinem Festival zum Exil schon einigen Erfolg, und da ist dann wahrscheinlich noch eine Geldfrage. Wenn der Etat dann noch mal ein bisschen aufgestockt wird, kann es da vielleicht auch noch mal eine Fortsetzung geben.
Jetzt gibt es ja noch einen Neustart in Berlin, nämlich das kleinste Berliner Landestheater. Das Maxim Gorki hat vor 2 Wochen sein neues Programm vorgestellt. Unterscheiden sich jetzt diese beiden Häuser stark? Was würdest du sagen?
Ja, das war die Befürchtung, ne? Als das Gorki sein Programm vorgestellt hat, weil man dachte, okay, Tanz, Schwerpunkt, die haben Constanza Magras und Max Stewart, dann Fokus bildende Kunst. Ich glaube, was der Unterschied ist, und da glaube ich, unterscheiden sie sich dann doch, ist, dass Chala Ilk, die neue Intendantin am Gorki, dass sie sehr stark auf bildende Kunst setzt und die bildenden Künstler hier zum Beispiel auch inszenieren. Und es sind auch relativ alte Avantgarden, wenn man so auf einige Namen guckt, die sind teilweise schon über 80. Und auch die Choreografinnen, die am Gorki arbeiten werden, sind eine andere Generation als Florentina Holzinger oder Marlene Montero-Fretasch. Von daher, glaube ich, wird es schon einen Unterschied geben. Man sieht natürlich ganz stark, der Fokus in der Volksbühne ist auf Schauspiel, auch wenn dort bildende Künstler arbeiten, aber dann sind die halt als Bühnenbildner zum Beispiel da und nicht als Regisseure. Und der Fokus Gorki auf Interdisziplinarität, der ist halt schon doch wesentlich stärker als jetzt an der Volksbühne zu sehen.
Jetzt gab es ja gestern die Nachricht, dass dem Gorki vom Bühnenservice gekündigt wurde, also für die Flächen, die dort die Werkstätten nutzen. Da müssen 160.000 Euro Miete gezahlt werden. Und es gab die Hoffnung, dass sie eventuell auf die Räume, die die Volksbühne nutzt, ausweichen können. Hat da auch Matthias Lilienthal was dazu gesagt?
Ja, dazu habe ich ihn gefragt und er sagte, dass das nicht ginge, weil die Volksbühne hat ja eigene Räume, aber die könnten maximal 10% der Fläche zur Verfügung stellen und das Gorki bräuchte für seine Werkstätten, das, was sie jetzt beim Bühnenservice haben, mindestens 60%. Von daher geht das gar nicht. Er hat dann einfach nochmal appelliert, auch dann noch in der Pressekonferenz an den regierenden Bürgermeister von Berlin, das zum Durchlaufposten zu machen. Das heißt, diese 160.000, die jetzt an Miete zahlen müssten, weswegen sie ja auch gekündigt wurden, weil sie es nicht getan haben, vom Bühnenservice, denen praktisch das zusätzlich zum Etat zur Verfügung zu stellen, um einen kompletten Kollaps des Theaters eigentlich zu verhindern.
Susanne Burkhardt hat Lust gemacht auf die nächste Spielzeit an der Berliner Volksbühne. Vielen Dank für diesen Überblick.
Sehr gern.
Und der Volksbühnenintendant Matthias Lilienthal hat, wie gesagt, sein Programm vorgestellt. Ab 7. August darf dann angebadet werden im Volksbad vor der Volksbühne. Umsonst und draußen. Und ab Oktober geht es dann drinnen mit dem Theater los. Ein ganzes Jahr lang saß der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal im Gefängnis, nachdem er vor 2 Jahren bei der Einreise nach Algerien verhaftet worden war. Dass er doch noch begnadigt wurde, war nicht zuletzt dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu verdanken. Über die Zeit in Haft hat Sansal ein Buch geschrieben, La Légende, das heute in Frankreich erschienen ist. Das hat aber schon im Vorfeld einiges Aufsehen erregt, wie Sansal von seinem langjährigen Verlag Gallimard zu Grasset gewechselt ist, der unter dem Einfluss des rechtsgerichteten Milliardärs Vincent Bolloré steht. Wir haben hier im Programm darüber berichtet, auch über die Proteste zahlreicher Autoren, die den Verlag verlassen wollen. Unser Korrespondent Stefan Detje berichtet aus Paris.
Es ist ein Weg der Irrungen und Wirrungen, der den Schriftsteller, den feingliedrigen, fast zarten und in der persönlichen Begegnung ungemein liebenswürdigen Boualem Sansal dahin geführt hat, wo er in den letzten Monaten und Jahren war und heute mit diesem Buch ist. Beim Verlag Grasset des in Frankreich hoch umstrittenen rechtsnationalistischen Verlegers Vincent Bolloré. Intellektuell an der Seite nicht nur rechter, sondern rechtsextrem identitärer Politiker, bis Ende letzten Jahres im Kerker des algerischen Diktators Abdelmadjid Tebboune befreit in einem deutschen Regierungsflugzeug auf dem Heimweg nach Europa. All das ist Teil der Erzählung von La Légende, die Legende. Der Titel seines Buches bezeichnet eine Selbst- und Fremdwahrnehmung Sansals auf mehreren Ebenen.
Man hat in mir einen zu Unrecht inhaftierten Schriftsteller gesehen, eine Staatsaffäre, einen Dissidenten, der sich dafür mit allem ins Zeug legt und keine Scheu hat, mit seinem Namen dafür einzustehen.
Das Buch, das der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels von 2011 jetzt über seine Erfahrungen des letzten Jahres vorlegt, ist über weite Teile ein Stück klassischer Gefängnisliteratur. Es fügt sich insoweit ein in eine Reihe literarischer Zeugnisse aus den düstersten Verliesen dieser Zeit. Mustafa Khalifas erschütternder Bericht »Das Schneckenhaus« aus Ersatzfolterkellern, Liao Yiwus Monumentales »Ein Lied für 100 Lieder« über Gefängniserfahrungen, Lager und Repression in China, das spöttische Riot Days der Pussy-Riot-Musikerin Maria Alokhina über ihren absurden Prozess und Gefangenschaft unter Putins Willkürherrschaft. Es gibt westliche Politiker, die glauben, der algerische Machthaber Tebboune wolle nicht länger in der Reihe solcher Potentaten stehen, strebe eine Liberalisierung seiner Herrschaft an. Sansals Buch ist ein Beleg, wie weit er davon noch entfernt ist und solange mit vielen anderen der französische Sportjournalist Christophe Glaise in Algerien als Terrorunterstützer in Haft sitzt, weil er in der Kabylei über Jugendfußballmannschaften recherchierte, so lange hat das Buch von Sansal seinen Wert als Anklageschrift, die den Blick auf Willkür und Menschenrechtsverletzungen in Algerien lenkt. Dass er der Haft nach 12 Monaten entrann, hatte er der Vermittlung des deutschen Bundespräsidenten zu verdanken. Frank-Walter Steinmeier nutzte seinen guten Gesprächsdraht zu Tebboune, um einen Deal zur Freilassung Sansals auszuhandeln. Kern der Vereinbarung war es, dass Sansal nicht direkt nach Frankreich zurückkehren konnte, sondern zunächst nach Berlin ausgeflogen wurde. Erschöpft sinkt er am 12. November letzten Jahres in den Sessel eines Regierungsflugzeugs der deutschen Luftwaffe.
Auf beiden Seiten des Flugzeugs der Wappenadler, furchteinflößend, schwarz mit ausgefahrenen Krallen, bereit zum Sprung. Der Adler, das Wappen der Bundesrepublik Deutschland. Macht ist notwendigerweise gewalttätig. Das muss man immer bedenken.
Das indes bleibt nicht das Schlusskapitel.
Dieses Buch ist am Ende auch eine Kampfschrift.
Kündigt Sansal schon am Anfang an und sein Kampf richtet sich nicht allein gegen die Herrschaft Tebounes in Algerien. Seit Jahren ist Boualem Sansal in Frankreich nicht nur Mahner gegen die Gefahren des Islamismus. Eine Danksagung an diejenigen, die ihn im Jahr der Haft unterstützt haben, ist über weite Teile ein Who is Who des Spektrums der französischen Rechten, von der konservativen Mitte bis weit an den extremistischen Rand. Saint-Salle fühlt sich ihnen verbunden in einer aus Erfahrung gewachsenen und immer wieder maßlosen Furcht vor dem politischen Islam, die sein Werk durchzieht. Im 2008 erschienenen Dorf des Deutschen zeichnet er die Geschichte eines ehemaligen SS-Offiziers nach, der sich in Algerien dem antikolonialen Befreiungskampf anschließt und zum Beleg für angebliche Parallelen zwischen Islamismus und Nationalsozialismus wird. In Allahs Narren schildert Saint-Salle, wie bärtige Gestalten im liberalen Straßenbild Algiers der späten 60er und frühen 70er Jahre immer sichtbarer und zu den Vorboten einer religiös-doktrinären Herrschaft werden.
Der Islam erlaubt dieses Zusammenleben und einen freien Austausch nicht. Er will die Macht, die ganze Macht und zudem den Wesenskern der Macht in diesem Leben wie in jedem anderen.
Das ist die literarisch geformte Wahrnehmung eines Islamismus, den Saint-Salle nicht nur in der gesamten nordafrikanischen Welt verordnet, sondern Muslimen schlechthin zuschreibt. Das hat ihn zum Helden und Gewährsmann der französischen Rechten gemacht und am Ende in die Arme des rechten Milliardärs und Medienunternehmers Bolloré getrieben. Das traurigste Kapitel des Buches beschreibt, wie Saint-Salle, gekränkt, verletzt, aber auch eitel, die über Jahrzehnte gewachsene Verbindung zum Verlag Gallimard und damit auch enge, persönliche Freundschaften kappt. Rund 170 andere, zum Teil hochrenommierte Autorinnen und Autoren, unter ihnen Virginie Despentes, Frédéric Beigbeder, Bernard-Henri Lévy und Gaël Faye, haben zur gleichen Zeit Grasset im Protest gegen die Übernahme durch Bolloré verlassen. Saint-Salle ist gekommen. Sein Buch wird deswegen am Ende vor allem das Dokument der Spaltung Frankreichs und der beunruhigenden Anziehungskraft eines identitären, antimuslimischen Kulturkampfes sein. Eine deutsche Ausgabe soll noch im Sommer im Merlin Verlag erscheinen.
Stefan Detjen über das neue Buch des Schriftstellers Boualem Saint-Salle, La Légende, das heute in Frankreich erschienen ist im Verlag Grasset. Ein Theater, das sich kurzzeitig in ein Freibad für alle verwandeln wird, das hatten wir ja heute schon mit der Berliner Volksbühne. Aber jetzt schauen wir auf ein Theater, das mal ein Schwimmbad war, nämlich die Wiener Kammeroper. Das ist eine Spielstätte, die vor allem vom Theater an der Wien genutzt wird. Und diese Wiener Kammeroper soll nun geschlossen werden. Und das, obwohl der Intendant Stefan Herrheim seinen Spielplan schon fertig hatte. Wie fast überall wird eben auch in Wien massiv an der Kultur gespart. Heute mit zwei selten gespielten Einaktern ging also eine Ära zu Ende. Mieczysław Weinbergs Lady Magnesia war zu hören und Bohuslav Martinus zweimal Alexander sind zwei knappe, groteske Komödien. Hören wir mal rein. Ein Ausschnitt aus Lady Magnesia war das, einer der beiden Einakter, die unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs heute an der Wiener Kammeroper gesehen hat. Herr Fuchs, was sind das überhaupt für kurze Stücke, die Sie da heute gesehen haben?
Bei Lady Magnesia geht es um eine untreue Frau, die mit einem Diener ein Verhältnis hat. Und der Ehemann ist davon natürlich nicht wirklich begeistert. Und am Ende wird dieser Diener vergiftet und wird gerettet, indem man ihm Gips gibt. Das ist das Gegenmittel gegen das Gift, das ihm verabreicht wurde. Und er bleibt dann gleichsam als Porträtbüste noch übrig. Also sehr, sehr, sehr irre. Und zweimal Alexander von Martinu. Das ist eine Geschichte so ein bisschen in Richtung Così fan tutte. Es gibt dort den besagten Alexander, der die Treue seiner Frau testen will, indem er als vermeintlicher Cousin auftaucht. Es ist natürlich der Ehemann selber und diese Frau aber diesen Cousin ganz toll findet. Also wir merken schon, das sind so fast Clip-Club-Komödien, bisschen in französischer Manier, könnte man sagen, die vor allen Dingen Spaß machen, die keine besondere Bedeutung, tiefere Bedeutung oder gar politische Ebene haben.
Aber ist es denn sinnvoll, die beide zusammenzubringen und miteinander aufzuführen? Also haben die zum Beispiel musikalisch irgendwelche Aspekte, die sich ähneln oder wie sehen Sie das?
Ja, das kann man schon machen. Der Weinberg ist ja vor allen Dingen bekannt durch diese berühmte Holocaust-Oper, Konzentrationslager-Oper, kann man sagen, die Passagierin, aber auch durch den Idioten, Dostojewski-Veroperung, große tragische Stoffe. Und das jetzt ist ein ganz leichter Stil mit Tänzen, mit Jazz, mit luftigen Passagen, mit ganz schnellen Umschwüngen im Orchester. Man hat eigentlich ständig Überraschungen, die man da hört. Und das ist bei Martinu auch so. Der hat in großen Opern wie Giulietta etwa so tiefenpsychologisch gebohrt. Und jetzt ist das in dem Stück auch so eigentlich vom Tempo her gedacht. Möglichst viele kleine Szenen in 45 Minuten Spieldauer zu machen. Und das ist eben musikalisch auch sehr abwechslungsreich. Und irgendwie sind die Stücke zwar musikalisch unterschiedlich, aber sie sind eben, was die Behandlung des Orchesters betrifft und dieses Tempo und die Farben, doch ein bisschen ähnlich. Also das passt schon zusammen.
Und jetzt hat Anna Bernreiter inszeniert. Das ist eine junge Regisseurin, die hat zuletzt Die Fledermaus in Zürich gemacht. Sie ist so ein bisschen, gilt sie als Komödienspezialistin. Hat sie denn irgendwie eine gute Bildsprache für diese beiden Werke gefunden?
Anna Bernreitner macht das mit der Personenführung her sehr, sehr gut. Das ist eine wirklich enthusiastische Personenführung, könnte man sagen. Immer leicht überdreht, aber nicht drüber. Also großer Slapstick, sehr unterhaltsam das Ganze, sehr pointiert. Schöne Wechsel auch zwischen den Figuren. Das, ich sagte schon, Clip-Clap-Dramaturgie, das muss auch alles schnell gehen, in dieser kurzen Zeit das zu erzählen. Und die Verwechslungsgeschichten muss man natürlich auch halbwegs glaubwürdig rüberbringen, dass das Publikum das sieht und natürlich weiß, ah ja, gut, ist nur Fake, aber es ist trotzdem nicht zu banal wird. Das gelingt der Regie, finde ich, sehr, sehr gut. Ich habe ein bisschen den Einwand, was die Kostüme betrifft. Die fand ich, muss ich sagen, von einer bemerkenswerten Hässlichkeit. Die sind so völlig überdreht, das sind Rüschen, das wirkt auch ein bisschen metallisch, futuristisch fast. Also das fand ich nicht so toll. Aber es gibt so einen Rahmen, einen schönen Salon, im Grunde genommen fein ausstaffiert, in dem diese beiden Stücke spielen. Mit Licht wird sehr gut gearbeitet. Also man folgt dem Ganzen dann doch über diese kurzweiligen Netto nicht mal 2 Stunden sehr gut, finde ich. Und es macht Spaß.
Also das klingt ja so, als ob diese Wiener Kammeroper ja tatsächlich sich auch was traut, da Sachen entdecken lässt. Und jetzt wird ausgerechnet diese Bühne geschlossen. Was geht denn damit verloren? Und vor allem, was heißt das, dieser Entschluss im Rahmen der Wiener Kulturpolitik?
Naja, ganz viel. Wir müssen noch sagen, das Wiener Kammerorchester hat gespielt, das eben oft in dieser Kammeroper auftritt. Irene Delgado Jimenez hat es toll dirigiert, schön besetzt das Ganze. Es sind viele junge Stimmen. Das ist ja eigentlich der Punkt gewesen, dass man eher experimentelleres, schrägeres, auch neue Musik in der Kammeroper spielt mit jungen Leuten. Es ist sehr schnell aus finanziellen Gründen, wie man so schön sagt, gesagt worden, die Kammeroper wird vorübergehend geschlossen, um einzusparen. Und wenn man dann aber nachhakt, wann soll die eröffnet werden, wieder in 2, 3 Jahren, dann herrscht das große Schweigen. Man geht eher im Betrieb davon aus, nein, es wird irgendwie nicht mehr eröffnet, diese Oper bleibt zu. Das bedeutet, das wäre ja dann auch eine Art Bauruine in der Mitte von Wien. Und das Geld geht im Moment rein viel in Musicals. Es gibt ja 2 Musicalbühnen in Wien. Es gibt noch eine große Stätte, die errichtet wird im Prater, eine gigantisch große Musicalbühne, wo aber dann auch staatliche Gelder eben reinfließen. Und das ist natürlich schon ein Statement, dass man eben auf diese nicht Hochkultur setzt, sondern bewusst auf den Kulturtourismus der leichten Muse. Das wird natürlich in der Szene problematisch wirklich gesehen. Und für den Intendanten hier, Stefan Herheim, und seine Mitstreiter ist es eine Katastrophe, dass er sein Programm für die nächsten Jahre vielleicht nicht ganz halbieren muss, aber dass immens viel wegfällt, weil eben ein ganz wichtiger zentraler Spielort ausfällt.
Und man befürchtet ja da wahrscheinlich allgemeiner dann so ein bisschen eine Verflachung in Richtung Kommerz und Boulevard, nicht?
Ja, das ist also, was die Kulturpolitik betrifft, leider wirklich die Befürchtung. Was Herheim betrifft und seine weitere Leitung des Theater an der Wien, der versucht, sein Programm durchzuziehen. Also da gibt es eigentlich diese recht kluge Dramaturgie aus Raritäten, aus ein paar Klassikern auch und auch interessanten Regiehandschriften. Das setzt sich in der kommenden Saison fort. Aber wir haben da irgendwie, wenn ich richtig sehe, ein 30 szenische Aufführungen im Theater an der Wien. Und früher hatte man halt ein Füllhorn an Premieren und auch an Konzertantenopern, gerade auch in dieser Kammeroper. Und das fehlt auf jeden Fall im Wiener Kulturleben. Es gibt auch keinen vergleichbaren Ort, an dem das jetzt stattfinden könnte.
Also eine Ära geht zu Ende. Jörn Florian Christian Fuchs war das live aus Wien. Dort war heute die letzte Premiere an der Wiener Kammeroper. Ein Doppelabend mit zwei Einaktern, Weinbergs Lady Magnesia und Martinus zweimal Alexander. Und die nächsten Vorstellungen sind am 5. und am 7. Juni.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem will in den nächsten Jahren ihre internationale Präsenz weiter ausbauen. Deutschland sei der richtige Ort, um diesen Weg zu beginnen, sagte der Vorstandsvorsitzende Dani Dayan der Jüdischen Allgemeinen. Ein Teil der Strategie solle gemeinsam mit der EU entstehen. Darüber hinaus wolle man in Nordamerika stärker präsent sein, kündigte Dayan an. In der vergangenen Woche hatte Yad Vashem die Standorte für die ersten Außenstellen bekannt gegeben. Innerhalb von 3 Jahren soll ein Bildungszentrum mit Hauptstandort in München und eine Außenstelle in Leipzig eröffnet werden. Zu dem Kunstraub im Pariser Louvre im Oktober gibt es womöglich eine neue Spur. Fotos auf den Handys von Festgenommenen könnten eine Verbindung nach Belgien zeigen. Belgische Fahnder sollen Aufnahmen vom Inneren des Museums und insbesondere von der Galerie d'Apollon gefunden haben, wo es zu dem Raub kam. Das berichteten mehrere französische Medien unter Verweis auf die Justiz. Geklärt werden soll nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den in Belgien festgesetzten Personen und 4 in Frankreich inhaftierten Tatverdächtigen gibt. Von den gestohlenen Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise 88 Millionen Euro fehlt nach wie vor jede Spur. Die Pariser Staatsanwaltschaft wollte die neuen Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren. Die Mercedes-Benz Art Collection ist eine der bedeutenden europäischen Unternehmenssammlungen. Insgesamt 30 zentrale Werke aus dem Besitz der Autofirma ziehen als Dauerleihgabe um in die neue Nationalgalerie in Berlin. Es sind Gemälde und Skulpturen der europäischen klassischen Moderne und der internationalen Kunst nach 1945. Darunter sind Werke von Hans Arp, Enrico Castellani und Charlotte Moormann. Ab dem 10. Juni werden die ersten Werke präsentiert. Kennzeichnend für die 1977 gegründete Mercedes-Benz Art Collection sind abstrakt-konstruktive Bildkonzepte, kritisch engagierte Kunst und solche zu Automobilität, Design und Konstruktion. Die Genitalien des Mailänder Stiermosaiks sind ein bekannter Glücksbringer. Nach der Sanierung ist davon allerdings nicht mehr viel zu sehen, beklagen sich die Mailänderinnen und Mailänder im Netz. Tatsächlich sind die Mosaiksteine des Hodens nun rosa statt rot und damit deutlich dezenter. Die Mailänder Stadtverwaltung beteuert, dass dies die ursprüngliche Farbgebung sei. Die neuen Hoden sind auch deswegen ein Aufreger, weil sie die Hauptattraktion des Mosaiks in der Einkaufspassage Vittorio Emanuele sind. Denn es soll Glück bringen, wenn man seine Ferse 3-mal im Uhrzeigersinn auf den Genitalien dreht. Infolgedessen hatte sich zwischen den Beinen des Stieres ein Loch gebildet, weshalb das Mosaik nun restauriert werden musste.
12 Euro Eintritt müssen Touristen ab Juli in Köln bezahlen, wenn sie den berühmten Dom von innen sehen wollen. Damit sollen gestiegene Kosten zum Schutz des Denkmals gedeckt werden. Das hat das Domkapitel heute mitgeteilt. Die Entscheidung ist durchaus umstritten und ich bin gespannt, was Maria Noth darüber denkt. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden. Erstmal guten Abend, Frau Noth. Schön, Sie zu sprechen.
Guten Abend, Frau Gerg. Schön, Sie zu hören.
Was halten Sie denn von dieser Entscheidung in Köln? Finden Sie das nachvollziehbar, dass man jetzt da 12 Euro Eintritt nehmen will?
Also ich bin ja Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden. Als Geschäftsführerin habe ich natürlich für solche wirtschaftlichen Entscheidungen auch ein Stück weit Verständnis. Das muss ich schon so sagen. Auf der inhaltlichen Ebene haben wir ganz bewusst eine andere Entscheidung getroffen. So viel kann ich sagen. Und ich finde es immer schade, wenn solche Kirchräume, die in der Stadt ja offen stehen sollen, Menschen einladen sollen, in den Menschen Ruhe suchen, Begegnung, ganz unterschiedliche Dinge. Ich finde es schade, wenn solche Räume quasi nicht mehr für alle so einfach geöffnet sind und ihre Niedrigschwelligkeit verlieren.
Wie ist denn das bei Ihnen in der Dresdner Frauenkirche? Wie finanzieren Sie sich da als Stiftung?
Ja, wir haben ganz verschiedene Finanzierungssäulen und das ist auch eine weise Entscheidung derjenigen gewesen, die damals ja den Wiederaufbau verantwortet haben, zu sagen, wir stellen diese Kirche in die Trägerschaft einer gemeinnützigen Stiftung. Und wir haben tatsächlich verschiedene Finanzierungssäulen. Wir haben zum einen natürlich als Stiftung ein Stiftungsvermögen, das uns vor allem von vielen Privatpersonen zugewendet wurde, das wir verwalten. Wir haben Einnahmen aus Konzerten. Tatsächlich nehmen wir auch einen Eintritt für den Kuppelaufstieg und vor allen Dingen, und das mache ich ganz groß, setzen wir auf freiwilliges Engagement. Also wir haben eine Fundraising-Abteilung, wir haben das Fundraising professionell aufgebaut. Wir bitten um Spenden, wir bitten um freiwillige Partizipation, die zum einen finanziell, aber zum anderen auch auf ehrenamtlichen Engagement fußt.
Aber es gibt ja auch, ich habe vorher mal ein bisschen geguckt, in vielen Ländern Kirchen, wo noch viel mehr verlangt wird als jetzt 12 Euro. Zum Beispiel in Barcelona, die berühmte Sagrada Familia, kostet 26 Euro Eintritt. Oder in England, wenn man da St. Paul's Cathedral sehen will, muss man 27 Pfund, also 31 Euro hinlegen. Das sind 12 Euro ja eigentlich gar nicht so viel, dachte ich.
Das ist schon richtig. Ich glaube, es geht auch weniger um die Höhe des Eintritts als darum, dass mit einem Eintritt Kirchen diese Offenheit ein Stück weit verlieren, von der ich schon anfangs sprach. Also Kirchen als so dritte Orte in einem Ort oder in einer Stadt, die offen sein sollen, die Menschen einladen sollen, nicht nur als Touristen zu kommen, sondern vielleicht auch ein Stück, und jetzt nenne ich das mal ein bisschen romantisch, eine spirituelle Aura mitzunehmen. Ne? Und ich glaube, das verlieren Orte, wenn sie Eintritt verlangen. Und ob das nun 5 Euro oder 12 Euro oder wie in Barcelona mehr als 30 Euro sind, spielt zumindest aus meiner Sicht erstmal gar nicht die ganz große Rolle. Der Gedanke, der dahinter ist, ist, ich betrete ein architektonisches Bauwerk, ein touristisches Highlight. Ne? Und dafür zahle ich. Das ist grundsätzlich auch erstmal in Ordnung. Aber der zweite Gedanke zu sagen, ich betrete einen sakralen Raum und ich nehme aus diesem Raum einen Impuls mit und dieser Raum ist offen für mich, ich kann verweilen, ich kann bleiben, wie ich möchte, nur mal einen kurzen Schritt reintun oder ich bleibe länger. Diese Freiheit, die nimmt mir der Eintritt dann eben doch ein Stück weit.
Aber jetzt argumentieren die ja zum Beispiel damit, dass so ein Denkmal ja auch unglaublich viele Kosten erwirkt und man die auch irgendwie einspielen muss. Fallen Ihnen denn Modelle ein, wo das irgendwie anders finanziert wird, die vielleicht einen anderen Weg gehen?
Naja, also ich kann ja zunächst erstmal nur für unsere Kirche sprechen. Die habe ich am besten im Blick, ne? Und für die bin ich auch ein Stück weit verantwortlich. Wir fahren tatsächlich ein anderes Modell und ich kann die Kollegen und Kolleginnen total verstehen. Die Baukosten sind gestiegen, Lieferungen, Leistungen, Inflation. Da muss man auch sagen, Bauwerke wie der Kölner Dom sind natürlich hochkomplex, auch noch viel älter als die Frauenkirche, größer. Ich denke, die Baukosten und Wartungskosten dort gehen in ein Vielfaches dessen, was wir haben. Nichtsdestotrotz haben auch wir hohe Kosten, mehr als 1 Million jedes Jahr und Tendenz deutlich steigend. Und trotzdem sagen wir, wir verzichten auf den, ich sag mal, vorgeschriebenen Eintritt und bitten die Leute vielmehr, uns freiwillig zu unterstützen. Also sagen, kommen Sie zu uns, kommen Sie rein und dann geben Sie das, was Ihnen dieser Besuch wert war. Wir tun das über ganz verschiedene Säulen. Also zum einen haben wir ehrenamtliche Kirchführerinnen und Kirchführer, die auch mit den Gästen ins Gespräch kommen, die Impulse in die Kirche geben, während dieser Zeiten der offenen Kirche diesen Gedanken des freiwilligen Engagements auch ganz offensiv vermitteln. Ja, und dann gibt es natürlich heutzutage auch kreative Tools, digitale Tools. Man kann eine digitale Kerzenspende hinterlassen und dann so eine digitale Kerze anzünden und eine Message an eine Freundin, Freund oder die Eltern schicken. Solche Dinge. Ne? Mhm. Also darauf setzen wir neben den anderen Säulen, die ich vorhin schon sagte. Aber das ist natürlich auch unsere Institutionen als Stiftung, unsere Institutionsform, die da noch Dinge zulässt, die vielleicht an anderen Stellen nicht so ganz einfach möglich sind.
Und Sie haben ja im Vorgespräch auch erwähnt, dass es in Coventry in England, wo es ja eigentlich eben so teuer ist, in so berühmte Kathedralen zu gehen, aber dass die sich auch was haben einfallen lassen. Was machen die denn anders?
Also ich habe in England, Sie nannten St. Paul's Cathedral, da ist es sicher so, wie Sie sagten, aber ich habe insbesondere in unserer Partnerkirche Coventry, die ja eine ganz ähnliche Geschichte haben wie wir, ein bisschen ein anderes Modell im Wiederaufbau gefahren sind. Die haben die alte gotische Kirchruine stehen und daneben eine ganz moderne Kirche gebaut, ganz im Geiste dieser Versöhnung, des Friedens- und Versöhnungsgedankens. Und dort habe ich auch wirklich so eine ganz, ganz große Offenheit, die noch viel offensiver kommuniziert wurde, als wir das zum Beispiel tun erlebt, mit einem großen Banner vor der Kirche. Ihr seid alle willkommen, egal ob ihr glaubt oder nicht glaubt, wie ihr gerade drauf seid, wie es euch gerade geht, woher ihr kommt. Also diese Offenheit zu sagen, wir sind Orte, die alle Menschen willkommen heißen, egal welchen Glaubens, welcher Kultur, welchen Geschlechts etc. pp. Und ein Eintrittsgeld würde das so ein Stück weit ja konterkarieren, weil dann macht man einen Unterschied zwischen denjenigen, die sagen, ja, ich muss den Euro umdrehen oder mir macht es eben nichts aus. Und dort ist dann auch, wird auch nochmal viel offensiver mit dem ganzen Thema Fundraising umgegangen. Also diese Spendenbitten, die sind viel offener, viel ehrlicher, viel ja auch mutiger, finde ich, als wir das uns oft trauen.
Aber manche sagen ja jetzt auch, wenn man dafür Eintritt zahlt, wie jetzt in einem Museum, dann würden sich vielleicht auch manche Menschen besser benehmen, weil manche kann man ja auch beobachten, die sich in so Kirchenräumen jetzt ein bisschen respektlos verhalten. Was halten Sie denn von dem Argument?
Ganz offen gestanden, nicht viel. Also ich finde, Kirchen sind eben keine Reglements, also keine Orte, in denen, also Regeln gibt es natürlich und wir erleben Werte, das ist richtig. Werte der Begegnung, Werte des Miteinanders, das vermitteln wir. Aber ich glaube nicht, dass wir durch strikte Regeln ein besseres Miteinander finden. Wir sortieren vielleicht die Menschen anders aus, aber was wir ja wollen, ist ein echtes Miteinander und eine echte Vielfalt. Und ich glaube, dass gerade Kirchen nicht nur stille Orte sein müssen, sondern lebendige Orte inmitten von Städten. Und da gehört auch dazu, dass jede und jeder willkommen ist und dass wir auch manches aushalten müssen. Also wir diskutieren dann auch manchmal, wie gehen wir mit Menschen um, die eben den Hut nicht abnehmen. Mir persönlich ist viel wichtiger, sie kommen, als dass sie den Hut abnehmen.
Maria Noti, Geschäftsführerin der Stiftung Frauenkirche Dresden. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, Frau Not.
Sehr gern, Frau Gerg.
Kunst ist ja etwas, das im besten Fall auch ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringt und in einem gemeinsamen ästhetischen Erlebnis vereint. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, gibt es aber ein Künstlerkollektiv, das diese Idee von Gemeinschaft noch weiter fasst. Denn im Kona Artists Collective teilen Künstlerinnen und Künstler auch Werkzeuge, Ideen und ihren Alltag. Das Kollektiv lädt aber auch Außenstehende ein zu Workshops zum Beispiel und schafft so ein Gegenmodell zur Anonymität der Großstadt, wie Bettina Rühl in Nairobi erlebt hat.
Mit einem Spachtel glättet Gakunjo Kaikwa konzentriert und vorsichtig die Oberfläche einer Skulptur. Der kenianische Bildhauer bearbeitet den Stumpf einer Palme, die faserige Struktur der Rinde und die glatte Oberfläche der geschnittenen Fläche haben ihn interessiert. Kaikwa arbeitet in einem geräumigen Zelt. Es steht auf dem Gelände eines Künstlerkollektivs, der Name Kuona Artists Collective. Kuona bedeutet in der Landessprache Kiswahili sehen.
I'm one of the oldest members here. I'm 68.
Ich bin eins der ältesten Mitglieder hier. Ich bin 68 und deshalb für viele hier ein Mentor. Ich teile meine Erfahrungen und mein Wissen oder auch ganz einfach meine Werkzeuge. Ich hatte das Glück, mir eine recht interessante Sammlung unterschiedlichster Werkzeuge anlegen zu können, die ich gerne an einige der Künstler hier verleihe.
Which I'm happy to lend out to some of the artists here.
Kaikwa, dessen Bart schon ergraut ist, trägt eine Arbeitsschürze und Lederhandschuhe, um seine Hände zu schützen. Sein Atelier steht auf einem großen, mit Bäumen bewachsenen Grundstück. Das ehemalige Privathaus in der Mitte ist deutlich in die Jahre gekommen. Gegenüber von Kaikwas Atelier steht eine Reihe von Containern, die ebenfalls als Ateliers genutzt werden. Auf der Rasenfläche und zwischen den Ateliers stehen fertige Skulpturen und roher Werkstoff. In etlichen Ateliers wird gerade gearbeitet. Das Kollektiv besteht aus Malerinnen und Malern, Bildhauern, Grafikerinnen und Modedesignern. Es ist für mich etwas Besonderes, mit Menschen zusammen zu sein, denen ich mich innerlich verbunden fühle. Mir ist das wichtig. Es gibt diesen Mythos, dass die meisten Künstler am besten alleine arbeiten, dass sie sich von der Welt abschotten müssen, um ihre Kunst zu schaffen. Ich bin definitiv nicht so gestrickt. Ein Atelier weiter arbeitet James Moyo. An den Wänden hängen Holzschnittdrucke, die meisten zeigen Bäume. Moyo ist erst seit 9 Monaten Mitglied des Kollektivs.
People need people.
Menschen brauchen Menschen. Ich habe mich für das Kollektiv entschieden, als ich ein Atelier suchte, einen Ort, an dem ich mit anderen Menschen zusammen sein und mit ihnen arbeiten kann. Dieses Kollektiv bietet einen angenehmen Rahmen. Es sind nicht zu viele Künstler, sondern eine angemessene Anzahl. Hier kommen verschiedene Ausdrucksformen und jede Menge kreative Energie zusammen. Und es ist ein guter Ort zum Verweilen. Knapp 30 Künstlerinnen und Künstler sind Mitglieder des Kollektivs. Mojo, der auch Yogalehrer ist, hat die Künstlergemeinschaft noch stärker nach außen geöffnet. Zweimal in der Woche bietet er Community-Yoga an. Bei diesen Gemeinschaftskursen können die Leute einfach vorbeikommen und entscheiden, das möchte ich machen, das tut mir gut. Manche kommen wegen des Yoga, bleiben aber anschließend wegen der Gemeinschaft, weil sie gerne Leute kennenlernen. Denn Nairobi hat Millionen Einwohner und ist eine geschäftige Stadt. Aber genau wie in jeder anderen Großstadt kann man sich dort, wo so viele Menschen sind, sehr einsam fühlen. Deshalb ist es schön, wenn sich Menschen treffen, miteinander reden, sich für Kunst und Bücher interessieren, wandern gehen und sich gegenseitig begeistern, weil wir einfach gemeinsam das Leben leben. Auch an diesem Mittwoch lädt Mojo zu einer Yogastunde ein. Rund 20 Menschen verschiedenen Alters sind gekommen. Die Rechtsanwältin Doreen Vangero findet die Kurse hier sehr viel angenehmer als in den üblichen Studios. Ich glaube, man fühlt sich hier sofort willkommen, weil alle so freundlich sind. Man kommt her und wird ganz warmherzig aufgenommen. Hier ist einfach ein Ort, an dem sich Leute auf den Matten treffen. Deshalb fühle ich mich hier so wohl.
That's the part that makes it feel so good. Yeah.
In einer Gemeinschaft, die niemanden zu irgendetwas verpflichtet.
Bettina Rühl berichtete aus Nairobi. Und damit sind wir schon beim Blick in die Feuilletons heute mit Florian Werner.
Deutschland ist irgendwie voll Scheiße und so. Mit diesem Satz fasst Uli Hannemann in der Taz die aktuelle Gemütslage unter jungen Menschen zusammen. Jeder Fünfte plant, das Land zu verlassen. Immerhin 41% können es sich perspektivisch vorstellen. Oder wie Hannemann es formuliert, die Stimmung ist am Boden, der fleißige deutsche Angsthase legt seine Eier jetzt woanders. Gerhard Matzig von der Süddeutschen Zeitung ist in seiner Analyse etwas weniger launig. Die Abwanderung junger Menschen sei nicht nur traurig, sondern nachgerade gefährlich. Er schreibt, Zukunft ist etwas, das biologisch und biografisch in den Händen einer Jugend liegt, die heute gern als moralisierende, genderverliebte, linksgrün versiffte, erratisch-dysfunktionale Hafermilchfraktion und leistungsscheue Keimzelle der Work-Life-Balance geschmäht wird. Dabei sei doch gerade die junge Generation die Hauptschubkraft für politische, gesellschaftliche oder kulturelle Veränderungen. Ein Treibmittel der Transformation ist die Fähigkeit, sich für neue Ziele, neue Wege und neues Denken zu begeistern. So Matzig. Nicht das lähmende Beharren auf dem Status quo verändert die Welt. Es ist die Gabe, sich die Zukunft anders als die Gegenwart vorstellen zu dürfen. Ein Haken an der Sache könnte sein, dass die heute 16- bis 29-Jährigen pro Tag durchschnittlich 3 Stunden am Smartphone hängen. 182 Minuten, präzisiert Julian Theilen in der Welt, in denen man etwas über die Konstruktionsfehler der Demokratie hätte lernen können. Zum Beispiel durch die Lektüre eines Buches. Wie etwa des neuen Werks von Peter Sloterdijk, in dem es irgendwie um Machiavelli und seine Nachfolger geht, aber im Ernst, 189 Seiten? Too long, didn't read. Nach 182 Minuten Doomscrolling sei es eben schwer, sich noch auf Sloterdijks Beobachtungen einzulassen, meint Theilen. Denn Sloterdijk hat vergessen, prägnante Stellen als Reel rauszuklippen, wie es so schön heißt. Ja, richtig gehört. Theilen fordert, dass auch seriöse Medienhäuser, Buchverlage, Intellektuelle endlich aus ihrer guten Berggalaxis herabsteigen und sich in die Niederungen der hektisch geschnittenen Reels und Videos begeben. Denn Wir haben genug von Dating-Geschichten und Matcha-Latte-Schlürfern. Wir wollen Sloterdijk und Co., die uns sagen, was mit was zusammenhängt. Die alte Leier, dass TikTok und Instagram das Denken zerstört haben, ist langweilig. Wenn das Denken nicht endlich den Mut findet, dorthin zu gehen, wo es gesehen wird. Eine interessante Frage ist, wie die Dichter der Beat Generation, die vor knapp 70 Jahren mit Begeisterung alle verfügbaren Massenmedien bespielten, die sozialen Netzwerke von heute genutzt hätten. Einer ihrer wichtigsten Vertreter, der Lyriker Allen Ginsberg, wäre an diesem Mittwoch 100 Jahre alt geworden. Er fand das gute Leben nicht nur im Zwischenmenschlichen, bei den Hippies und den pazifistisch Gesinnten, sondern überdies auf seinen Reisen, allen voran durch Indien, Japan und Vietnam, schreibt Björn Heyer in der Frankfurter Rundschau. Er tauschte sich mit dem Dalai Lama aus und fand im tibetischen Mönch Trungpa den Lehrmeister für sein Buddha-Bewusstsein. Munter vermischte er es mit christlichen Elementen zu seiner persönlichen Kunst- und Hoffnungsreligion. Beatniks, Hippies, Buddhismus, Christentum. Wie, könnte man fragen, passt das alles zusammen? In der Poesie geht das. Besonders wenn sie so ekstatisch ausfällt und jedwede bürgerliche Konvention sprengt, beruhigt Heyer. Und er zitiert abschließend noch den Ober-Beatnik, den großen Allen Ginsberg himself, mit einem hedonistischen Gebet. Ich will auf deine Gartenparty in den Wolken, wo wir alle nackt auf Harfen spielen und einander die neueste Lyrik vorlesen.
Poetische Worte für die Nacht hat uns Florian Werner da mitgegeben, der die Feuilletons von morgen gesichtet hat. Und eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.